Schau mal, wie wach ihr seid hier. Wisst ihr etwas? Jesus ist auferstanden. Oh, einige sind schon mal da, also wach. Das ist mal gut. Also letzte Woche haben wir Ostern oder die Auferstehung Jesus gefeiert. Und das ist so traditionell. Aber Jesus ist immer noch auferstanden. Er lebt heute genauso wie wenn die Jünger es an den ersten Sonntag wahrscheinlich komplett überrascht und ihr ganzes Leben auseinandergenommen war. Und dann plötzlich ist Jesus da und sie waren komplett geflasht und konnten es gar nicht glauben. Und dann ein bisschen später müssen sie noch einen Besuch von Jesus haben, um irgendwie daran zu glauben. Und noch weiter. Und Jesus kam immer wieder und immer wieder. Aber er ist nicht auferstanden und dann irgendwann mal wieder gestorben. Sondern er ist auferstanden für Ewigkeit. Er lebt. Er ist heute lebendig. Was bedeutet das für uns? Ostern oder die Auferstehung ist nicht ein Fest, was wir einmal im Jahr einfach daran erinnern und feiern aus Tradition. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Er ist lebendig unter uns. Er ist hier. Er ist real. Und er ist gegenwärtig, weil er lebt. Und weil er lebt, können wir erwarten, können wir hoffen und können wir wirklich, egal was in uns, die Umstände sind, was in der Welt sind, was in uns gerade innerlich abgeht, können wir dann zu dieser Jesus gehen, können wir zu dem lebendigen Gott gehen und sagen, ich brauch dich. Ich feiere, Halleluja, du bist toll. Ich traure, Jesus, ich brauche deinen Trost. Wie auch immer es dazwischen ist, Jesus ist lebendig und die Begegnung mit Jesus, die Beziehung zu Jesus, die Veränderung in Jesus ist jeden Tag da, weil er auferstanden ist und er lebt. Manchmal, wir sind so beschäftigt. So in unserem Alltag, einfach mal so am Laufen. Wir vergessen diese einfache, aber lebensverändernde Unterschied und Punkt, diese Wahrheit. Aber wie wäre es, wenn wir jeden Tag wirklich auf eine warten mit Erwartung. So, Jesus lebt, das heißt, heute will er was wirken. Heute, nicht nur hier im Gottesdienst, wo wir zusammenkommen, ich glaube da schon. Aber auch am Montag, egal wo du bist und in deiner Familie, auf die Arbeitsplätze, in der Schule, wenn wir mit Erwartung sagen, hey, Jesus lebt, er ist auferstanden, er lebt, er ist lebendig, der ist wirksam in meinem Leben und in dieser Welt und er tut was und heute will er was tun. Ich will es nicht verpassen. Und ich warte, ich gehe dann durch den Tag, wie stehe ich dann anders auf? Wie gehe ich zu der Schule oder die Uni oder irgendwo in den Arbeitsplatz oder einkaufen oder einfach mal auf die Straße oder spazieren im Wald oder was immer man macht. Wie verändert das unsere ganze Perspektive? Jesus ist lebendig und er wirkt, er kommt und ich kann nicht erwarten zu sehen, was er jetzt als nächstes tut. Wow. Also ich muss ehrlich zu sagen, ich bin auch nicht immer da. Aber dieses Jahr, dieses mit der Auferstehung, das berührt mich neu. Ich will nicht, dass Ostern an einem Tag ist, sondern jeden Tag ist Auferstehungstag. Jeden Tag ist er lebendig. Und ich will in diese Glaube, in diese Hoffnung, in diese, ja, auch dieses Schrei zu dem, den ich brauche, in meine Trauer, in meine Ängste und genauso in meine Freude und wo etwas siegreich passiert ist oder wie auch immer. In den alltäglichen, ich muss zur Arbeit und ich habe Papierkram zu erledigen und ich habe das. Und auch mit Familie und Kinder und alles, was immer da passiert. Jesus, du lebst, du wirkst, du bist hier, du willst was tun. Und ich kann kaum erwarten, dich zu sehen. Was willst du machen? Ich will es erkennen. So eine Perspektive, eine Hunger, eine Perspektive im Herzen, so eine Ausrichtung möchte ich gerne haben. Und heute möchte ich mit euch ein bisschen mal hineintauchen in der Geschichte der Jünger. Das ist jetzt das dritte Mal, dass Jesus sich offenbarte, also den Jüngern offenbarte, wo er zu Petrus und Johannes und Andreas und die anderen Jünger, wo er sich zeigte nach seiner Auferstehung und bevor er in den Himmel wieder zurückgekehrt ist. Und wir lesen in Johannes Kapitel 21. Und das wird unsere Hauptstelle sein. Aber ich habe jetzt hier die Predigt und die PowerPoint genannt. Folge mir nach. Weil das ist hier etwas Interessantes. Stell dir vor, wir machen so eine Fantasiereise mit unseren Gedanken heute, okay? Wir gehen hinein in diese Bibelstelle und wir stellen uns vor, wir sind der 13. Jünger, sage ich mal. Also wir sind mit den Jüngern einfach mal in der Gruppe. Wir haben es erlebt, wir haben nicht nur von Jesus gehört, sondern stell dir vor, wir haben 3 Jahre lang, jeden Tag waren wir mit Jesus unterwegs. Jeden Tag, leiblich. Ja? Du hast ihn gesehen mit deinen physischen Augen. Du hast ihn gehört mit deinen physischen Ohren. Du kennst, wie seine Stimme klang. Du hast mit ihm gegessen. Du siehst, du weißt, was er mag und was er vielleicht nicht mag. Weiß ich nicht, ob es irgendwas gibt, was er nicht mag zu essen. Interessant, ne? Also ich habe das geschaffen, aber ich mag es nicht. Interessant. Wenn du Fragen gestellt hast, du hast direkt eine Antwort bekommen. Aus seinem Mund, an deinem Ohr. Und wenn du irgendwas nicht verstanden hast, könntest du einfach nachfragen. Und wieder mal direkt hören. 3 Jahre lang hast du gesehen, wie krass er Dinge gemacht hat. Er hat dich herausgefordert, aber er war immer dabei. Du hast immer sein Vorbild gesehen. Du hast immer gesehen, was er tut. Und dann hast du es nachgemacht. Du hast immer Jesus nicht nur bildlich, nicht nur ein bisschen so gefühlmäßig, sondern leibhaftig da. Und dann plötzlich ist alles anders. Er ist gestorben am Kreuz und er ist auferstanden. Was für eine Freude. Aber er ist nicht mehr dasselbe irgendwie. Er ist einfach nicht, also der Form, wie er sich erscheint, der Form, wie er unter uns ist, ist auf einmal anders. Er ist nicht jede Sekunde, jeden Tag physisch vor unseren Augen da. Er erscheint. Und dann verschwindet er wieder. Physisch. Man kann ihn nicht jederzeit einfach sehen und anfassen wie vorher. Wow. Das ist die Lage. Das ist die Zustand von Petrus und von Johannes und Andreas und die 12 Jünger gerade. Und die 120, die ihn auch gefolgt haben. Also setzen wir uns in diese Verständnis, in diese Herzenshaltung, in diese Zweifel, große Fragezeichen, wo sie wahrscheinlich, was sie fühlten im Herzen. Okay, Jesus ist auferstanden, aber was jetzt? Er ist nicht so wie früher da, Dinge sind komplett anders. Meine Vorstellung, was ich hatte, Jesus wird hier siegreich den Römer rauskicken und die Pharisäer werden ihn gezwungen werden, ihn anzunehmen und er wird sich zeigen, ich bin doch der Messias, ich bin doch Gott und er wird alles wieder ausrichten, ist scheinbar nicht, was er will. Und jetzt weiß ich nicht, was ich tue. Ich habe 3 Jahre lang ihm gefolgt, ich habe getan, was er gesagt hat, aber jetzt ist er da, nicht da. Wie folgt man Jesus, wenn man ihn nicht sichtbar in seine sichtbare Gegenwart ist? Was bedeutet Nachfolge ohne die sichtbare Gegenwart Jesus? Für die Jünger da, ich glaube, das war vielleicht ein Krisenmoment, ein Glaubenskrisenmoment. Aber auch eine Frage, er lebt, aber ein bisschen so, und? Was bedeutet das für uns? Soll ich vielleicht einfach zurück in meinen alten Beruf? Jesus macht sein eigenes übernatürliche Ding jetzt? Oder soll ich weitermachen, was ich vorher gemacht habe und er wird irgendwie mal zeigen? Soll ich einfach hier stehen und warten? Was soll ich tun? Ich kann mir vorstellen, so waren die Jünger mit diesen Fragezeichen, diese Zweifel, diese Hoffnung und alles in sich. Na? Diese ganze Situation. Und das ist der Hintergrund hinter Johannes 21. Sie gehen nach Galiläa, weil Jesus gesagt hatte, bevor er gestorben ist, bevor er am Kreuz gekreuzigt wurde, hat er gesagt, wenn ich aufstehe, dann geh nach Galiläa und ich werde euch dort treffen. Und die Engel haben das auch bestätigt am Grab. Also sie sind in Galiläa und das ist das dritte Mal, dass Jesus leibhaftig mal sich erscheinen lässt, also kommt. Wir lesen das zusammen und dann werden wir das ein bisschen genauer anschauen. Später, ich muss mal hier kommen. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberius. Das ist auch der Galiläersee. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, das ist Johannes und Jakobus, und zwei andere Jünger waren dort zusammen mit Petrus. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, ja, wir kommen mit. Also führen sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesu am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft eure Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, das kennen wir aus der Bibel, ist Johannes, der junge Johannes. Johannes sagt dann zu Petrus, es ist der Herr! Und als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und ans Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde und dazu gab es auch sogar Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot, holte das Netz ans Land und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Und das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Wir wissen, dass er das dreimal so wiederholt. Und dann geht es weiter. Ich versichere dir, Petrus, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, schreibt jetzt Johannes, so deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Also, da ist sehr viel für die Jünger in diesem Moment, wo sie, eine zurück, bitte. Danke. Wo sie neu lernen müssen, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Sie haben vorher das komplett anders erlebt. Vorher war Jesus sichtbar, hörbar, jederzeit zugänglich. Aber jetzt, er ist real, er ist lebendig, er ist auferstanden, aber er ist nicht ständig sichtbar. Seine Stimme müssen sie irgendwie anders erkennen. Sie müssen jetzt lernen zu gehen, ohne vorher zu sehen. Und genau da, genau in diesen Moment kommt Jesus in diese Geschichte hinein, wo sie neu lernen müssen. Und ich glaube, da ist in dieser Geschichte Punkte für uns, was wir daraus lernen können, weil wir sind auch in einem Zustand, wo wir Jesus nicht ständig sichtbar sehen, wo wir gehen, ohne sehen müssen. Was bedeutet Nachfolge für die Jünger jetzt und auch für uns? Darum geht's heute. Nachfolge geschieht in einer echten Beziehung zu Jesus, in der die Begegnung mit Jesus uns verändert. Ich möchte ja einfach mal das kurz so schildern mit diesem, Entschuldigung, nochmal zurück bitte. Mit diesem Bild. Die Jünger hatten den Weg schon erkannt, aber jetzt waren sie in einem Zustand, wo sie nicht mehr wirklich sehen könnte. Wie ist das? Fühlt einer von uns vielleicht manchmal in unserer Nachfolge auch so? Jesus, was willst du jetzt hier von mir? Was bedeutet das jetzt für mich konkret? Wie lebe ich im Glauben? Und die Bibel sagt uns, in 2. Korinther 5, Vers 7, sagt es, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen, nicht in das Sehen. Das steht in direktem Gegensatz zu, was die Welt uns lehrt. Die Welt sagt, ich glaube nur, was ich sehen kann. Jesus oder die Lehre von, das ist übrigens geschrieben von Jünger Jesus, so von Paulus und von jemand anders, der Jesus gefolgt und an ihn geglaubt haben, zu der Zeit, wo sie nicht mehr ihn sehen konnte. Sie haben geschrieben, jetzt ist unsere Nachfolge, unser Glaubenswandel nicht im Sehen, sondern im Glauben. Jetzt geschieht es im Vertrauen. Also Nachfolge geschieht in einer echten Beziehung zu Jesus, in der diese Begegnung mit Jesus uns verändert. Und nach der Auferstehung leben wir diese Beziehung nicht mehr durch Sehen, sondern durch Vertrauen. Das ist die Beschreibung unserer Nachfolge auch. Es ist ein Vertrauensnachfolge mehr als ein Sehensnachfolge. Es ist ein Glaubenswandel mehr als ein ich sehe und ich folge jetzt, was ich sehe. Sondern jetzt ist es viel mehr Vertrauen und Glauben. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht immer so leicht. Aber kurz davor hat Jesus gesagt, glückselig sind die, die nicht sehen, aber glauben. Also Jesus ermutigt jede von uns hier an. Wenn wir kämpfen damit, willkommen im Club. Und Jesus sagt, ich bin stolz auf dich. Nicht, weil du, er ist stolz auf dich, weil wir nicht, den Kampf nicht aufgeben. Versteht ihr? Es ist keine Sünde, damit zu kämpfen. Sondern er freut sich an unsere Herzen, die diesen Kampf haben und trotzdem uns ausstrecken und trotzdem ihn hinlaufen, trotzdem zum Vater laufen, trotzdem ohne alles zu verstehen, ohne alles. Er freut sich an diese Herzen, diesen Glauben, diese Beziehung. Gott, ich brauche dich. Ich habe nicht alles verstehen. Ich falle immer wieder. Ich stehe immer wieder auf. Diese Ganzes, was unsere Leben und Glaubenswandel beschreibt. Und Jesus sagt, du hast es. Amen. Es stört ihn nicht, dass wir nicht alles verstehen. Es stört ihn nicht, dass wir Fehler machen. Es stört ihn nicht, dass wir es nicht perfekt hinkriegen. Es stört uns, manchmal, also stört mich sehr oft. Aber es stört Jesus nicht. Er hat es nie von uns erwartet. Er will einfach unsere Beziehung. Er will unser Herzen. Und er freut sich an dich, wenn du nichts anderes hörst. Ich möchte dir zusagen, Jesus Christus, dein Retter und Herr, freut sich an dich, weil du den Kampf nicht aufgibst. Er ist stolz auf dich. Und er ist da, zu sagen, um dich anzufeuern, zu sagen, komm, ich bin da, ich helfe dir, ich bin da. Gib nicht auf, bleib dran. Ich weiß, du siehst es noch nicht. Es ist okay, bleib dran, ich bin da. Die Jünger waren in Galiläa und sind fischen gegangen. Sie haben Jesus eine Zeit lang, ich weiß nicht wie lange, vielleicht eine Woche, vielleicht ist heute so eine unbewusste Zeit, so wo wir feiern tatsächlich, was vor 2000 Jahren passiert ist. Es könnte in einer Woche sein, seit Ostern, seit der Auferstehungszeit. Es könnte aber auch in 2 Wochen sein, ich habe keine Ahnung. Aber nicht super lange, nachdem Jesus auferstanden ist. Und sie sind in Galiläa. Ich finde es sehr interessant. Lass uns noch mal genauer in den Schriften eingehen. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das ist in Galiläa. Das ist der See der Genezareth oder Galiläa-See. Und es geschah folgendermaßen. Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael, Kana, die Sünde des Zebedäus, die zwei weitere Jünger waren mit ihm. Und sie sagen, wir gehen fischen. Sie fischen die ganze Nacht durch und haben nichts, kein einziges Fisch gefangen. Und beim Morgengrauen sahen die Jünger dann irgendeiner am Strand, da steht irgendeiner und guckt uns zu, wie wir keinen Fisch fangen. Toll. Na? Also wirklich, Jesus und Jakobus und Johannes und wahrscheinlich sein Bruder war dabei. Also sie waren Profifischer. Wenn irgendjemand Fisch fangen sollte, dann sollten sie es fangen. Und einer steht da am Ufer und guckt sie zu, wie sie keine Fische fangen. Die ganze Nacht. Boah. Ja? So, jetzt kommt der Morgenstunde. Und da steht irgendeiner Und sie konnten nicht wirklich erkennen, physisch, so, wer ist das da? Irgendein Fremder, der guckt uns zu, toll. Aber warum waren sie überhaupt in Galiläa? Ich habe das schon angedeutet, aber in Matthäus 28, Vers 7, tatsächlich ist die Beschreibung von der Auferstehung Christi, wie die Jünger zum Grab liefen und da, also die Frauen, die Jünger, Frauen, die Mädchen, die sind zum Grab gekommen und sie haben den Engel gesehen. Und der Engel sagte, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde, aber er ist nicht hier, der ist auferstanden. Und geht jetzt hin zurück zu den Brüdern, also zu den Männern, und erzählt ihnen, Jesus ist auferstanden und dass sie nach Galiläa gehen sollen, denn dort wird Jesus sie treffen. Und ein bisschen später kam Jesus persönlich auf die Jünger, weil sie haben den Frauen nicht geglaubt. Er zeigte sich ein paar anderen, die haben denen auch nicht geglaubt, bis er selber gekommen ist und sie dürften ihre Finger in den Wunde legen und so weiter. Dann haben sie geglaubt, okay, der ist auferstanden. Aber dann ist er verschwunden wieder. Was machen wir jetzt? Okay, was ist das Letzte, was er gesagt hat? Die letzte Anweisung. Geh nach Galiläa. Geh mal hin, was zu tun, keine Ahnung, aber wir gehen einfach mal dahin, wo er gesagt hat. So, sie sind hingewandert und wahrscheinlich einige Tage, mindestens, vielleicht Wochen oder ein bisschen so was machen wir hier jetzt? Ne? So warten auf Jesus. Mit viele Fragenzeichen, viele Unruhe und was ist Wissen und vielleicht ein bisschen so, wie wird das jetzt sein? Was können wir tun? Der ist auferstanden, der ist ganz anders. Was will er denn von uns? Und wann kommt er? Wann werden wir ihn sehen? Wird es wie vorher sein? Wird es neu sein? Was wird's? Und diese ganzen Fragen. Aber sie waren erst gehorsam in ihrem Alltag. Sie waren erst gehorsam zu den Alle Fragen waren nicht beantwortet. So, sie haben das getan, was Jesus vorher gesagt hat. Das ist etwas, wo man wartet mit Erwartung. Man sagt, okay, weißt du, Nachfolge beginnt oft nicht super spektakulär, wie auf dem Wasser laufen. Nachfolge beginnt im treuen Warten und Gehen an einen Ort, den Jesus zeigt. So oft, das ist der Beginn. Also, wenn du erwartest, was ist Nachfolge und du denkst, oh, ich muss predigen, ich muss Menschen für Jesus gewinnen, ich muss alle diese flashy Dinge. Nein! Nachfolge wirklich beginnt im Herzen. Was war das, was Jesus schon gelehrt hat? Schon Anweisungen gegeben hat? Folge ich diese? Gehe ich dahin? Tue ich das, was Jesus schon gesagt hat? Bin ich gehorsam in meinem Alltag mit dem, was Jesus schon geoffenbart hat? Versteht ihr meine Andeutung hier? Nachfolge beginnt sehr oft nicht mit flashy und dies und das und jenes, ich gehe eine Missionsreise oder sonst was, sondern es beginnt sehr oft wie die Jünger, ich verstehe nichts, ich weiß nicht, was kommt, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier das in meinem Umfeld machen soll, aber ich habe die Bibel, ich habe die Lehre Jesu, ich habe seine vorherigen Anweisungen und da kann ich mein Bestes tun, sie zu kennen, sie zu lernen, was er will, seine Prinzipien zu lernen und treu sein im Alltag, das erstmal zu folgen. Und damit fängt Nachfolge wirklich an, nicht spektakulär, nicht große Gefühl. Und wow, ist das, ich bin total geflasht, wow, ist Jesus Gegenwart so toll, sondern einfach gehorsam, Tag ein und Tag aus, unspektakulär. Und wenn wir, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn wir, naja, okay, jetzt habe ich meine Pflicht, ich muss meine stille Zeit machen und ich mache mal die Bibel auf und ich lese mal die Bibel. Okay, Jesus, komm, ich will irgendwas. Aber wenn wir so mit einer Perspektive und Herzenshaltung reingehen, dann vielleicht erleben wir Jesus, vielleicht überrascht er uns, das wäre toll. Aber was wie anders wäre es, wenn ich komme, jeden Tag an meinen Arbeitsplatz oder in meine stille Zeit oder so und ich denke, Jesus ist auferstanden, er lebt. Und das heißt, er ist heute lebendig und heute will er wirken, heute will er was tun und ich will es nicht verpassen. So, ich komme dann zu jedem Tag und sage, ich warte mit Erwartung, du tust was. Und ich will es erkennen. So, Jesus, ich bin hungrig, ich schaue nach dir. Ich gehe zur Arbeit und ich habe meine Augen offen. Wo ist Jesus hier? Was tut er? Ich gehe einkaufen und die ganze Zeit habe ich ein Ohr offen. Ich sage, sagst du was, Herr? Was tust du? Oder ich treffe mich mit Freunden und es ist cool und wir haben eine gute Zeit. Und die ganze Zeit denke ich, Jesus, du bist irgendwie auch hier. Vielleicht unsichtbar, aber auch hier. Na, ich bin warten mit Erwartung, Jesus kommt, er tut was, weil er lebt. Und wenn wir so eine Erwartung, dann sind wir wirklich vorbereitet, wenn Jesus was tut. Und wir verpassen es nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie ich vorher gesagt habe, ich bin oft nicht da. Ich bin sehr oft zu beschäftigt mit meinem Tag, meiner Verantwortung, in all die Dinge, die ich tue, den Papierkram, Vorbereitung. Jetzt muss ich das machen, ich verliege dahin in einer Woche, ich muss das und das und das erledigen. Und ich bin so oft so beschäftigt, abgelenkt, gestresst, dass ich wirklich nicht vorbereitet bin. Und vielleicht verpasse ich, wo Jesus lebendig bei mir, unter mir ist und was tut. Ich erlebe das am Ende des Tages, wo ich denke, ich reflektiere manchmal und ich denke, ups, da warst du da und ich habe es nicht wirklich ergriffen. Ich habe ein bisschen so, aber es war mir so, hi Jesus, und dann war ich weiter in meine Sache. Na? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft ist es so bei mir. Die geistliche Disziplinen von Bibellesen, Gebet, Fasten, all diese Dinge sind nicht da, um irgendwie, Gott, ich tue, was ich tun muss, so dass du jetzt tust, was ich will, dass du tust. Dafür sind Bibellesen und Gebet und Fasten und sowas nicht da. Oft machen wir das als Menschen manchmal so. Aber wenn ich komme und ich sage, ich faste, damit du hier mal wirkst und jemand heilst. Boah, das ist einfach pure Manipulation. Ich versuche, Gottes Hand irgendwie ein bisschen zu drücken. Aber wenn ich faste, wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese und ich komme und sage, du lebst, ich will sehen, dass du lebst und ich erwarte, er ist der Initiator. Sie haben gar nicht gewusst, wie Jesus sich auftaucht. Er war da am Strand. Wir haben ihn gar nicht erkannt erstmal, aber sie wussten, er kommt irgendwann, kommt er, er muss irgendwas tun. Er hat gesagt, so wir sind hier. Ja? Er initiiert, er offenbart sich, es kommt von ihm aus, nicht von uns, von ihm aus. Aber sind wir bereit? Sind wir offen? Sind wir wach? Und verpassen es nicht. Das ist die Frage. Nachfolge beginnt, gehorsamen jeden Tag und Alltag mit diesen geistlichen Disziplinen, die bringen unsere innere Welt, Gedankenwelt zur Ruhe genug, damit wir mit Erwartung da sind und ihn sehen können, ihm empfangen können. So, wie gut sind wir da drin? Schaffen wir Raum? Positionieren wir unser Herz? Na? Positionieren wir unser Herz, unsere Perspektive, dem Wort zu folgen, das er uns schon bereitgegeben hat in unserem Alltag? Positionieren wir, dass wir bereit sind, wenn er was tut? Dass wir dann in dem Moment, wenn er sagt, tu das oder so, dann können wir springen, können wir folgen den heutigen Wort, indem wir erstmal einfach das Wort folgen in unserem Alltag. Gehen wir ein bisschen weiter. Johannes 21, Vers 5 bis 8. Er rief ihnen zu, Freunde, na, der ist da am Strand, am Ufer irgendwo, habt ihr etwas gefangen? Okay, jetzt tauchen wir wieder ein. Wir sind in dem Boot, so ein bisschen so wackelig. Wir haben die ganze Nacht durch versucht zu fischen, nichts gefangen. Wir sind erschöpft, wir stinken ein bisschen, wir haben unsere Pullis ausgezogen, weil es heiß ist mit dem ganzen Arbeit. Jetzt kommt die Sonne ein bisschen so mal hoch, es ist noch nicht wirklich aufgestiegen, aber es wird ein bisschen hell. Wir sehen, da ist irgendeiner am Ufer, der guckt uns zu und dann rief er, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Guckt mal, nein, keine Fische hier, sie beißen nicht. Geh mal irgendwo anders an diesem See, hier ist nicht gut. Na? Und dann hörst du über den Wasser kommen, werft eure Netz auf die rechte Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr etwas fangen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich die Geschichte von Petrus und Jakobus und Johannes erinnere, sie würden wahrscheinlich so, einander in den Augen anschauen. Diesen Vorschlag haben wir schon einmal gehört. Und zwar bei der ersten Berufung von Petrus und Jakobus und Johannes, Jesus nachzufolgen. War auch so eine krasse Fischfanggeschichte, wo sie die ganze Nacht durch gefischt haben und nichts gefangen und waren nass und waren schwitzig und waren stinkig und haben enttäuscht, dass sie nichts gefangen haben. Und dann Jesus sagte, werf den Netz auf die andere Seite, einfach mal ein bisschen weiter raus. Und es war eigentlich Irrtum, verrückt, sein Vorschlag. Es macht keinen Sinn, menschlich. Und sie haben ihn angeschaut und sagten, hä? Wir haben die ganze Nacht gefischt. Als ob einfach noch mal einmal rauswerfen wird irgendwas ändern. Aber auf dein Wort tun wir das. Es war wie eine Prüfung. Okay, bist du der du sagst, dass du bist? Machen wir das. Und da hatten sie diesen großen Fischfang. Ich kann mir vorstellen, jetzt sind wir hier in dem Boot und Petrus und Johannes gucken einander an. Könnte das Jesus sein? Klingt ein bisschen so wie Jesus. Ich erinnere an diese Geschichte. So, was tun sie? Sie prüfen, ist das Jesus? Ist das sein Wort? Wenn es Jesus ist, wird genau das Gleiche passieren. Irgendein Wunder tun. So, sie werfen das Netz auf die andere Seite des Bootes. Menschlich, kein Sinn, sollte nichts bringen. Aber dann, große Fischfang, wieder. 153, glaube ich, war das Fische, so mal reinholen sie. Alle Jungen in dem Boot, die versuchen einfach mal die Fische reinzuziehen. Wow, wie cool ist das? Und was sagt Johannes? Das muss Jesus sein. Er erkennt durch die Früchte, das ist Jesus. Was macht Petrus? Spring ins Wasser. Und einmal zu Jesus gehen. Die anderen können die Fische kümmern. So, typisch Petrus, sehr impulsiv. Aber hier geht es darum, Jesus' Stimme neu zu erkennen. Ihn erstmal nachzufolgen im Alltag, ohne Jesus zu sehen, einfach treu sein zu dem, was er vorher gesagt hat, sein Wort folgen. Und jetzt geht es darum, in heute seine Stimme zu erkennen und was er jetzt persönlich zu mir sagt. So, hier sind ein paar Fragen aus dieser Geschichte. Für uns persönlich. Willst du wissen, ist das hier was, wie Gott mich führt? Ist das hier Gottes Wort zu mir? Persönlich in diesem Tag für mich? Oder was ist das? Was sagt Jesus mir? Klingt das, was du denkst, Jesus sagt? Klingt es nach Jesus? Hast du die Bibel gelesen? Hast du über Jesus gelesen und wer er ist? Klingt es nach seinem Charakter? Spricht es Gottes Charakter? Wie er sich schon bereits geoffenbart hat? Deswegen haben wir die Bibel. Deswegen haben wir die ganze Geschichte von eigentlich Adam und Eva, was Mose aufgeschrieben hatte. Aber deswegen haben wir die ganze Geschichte. Gott will, dass wir ihn erkennen und dass wir lesen können und sagen, okay, so ist Gott, so ist seine Prinzipien, so ist sein Charakter, so ist sein Herz. So, jetzt, wenn ich höre etwas, klingt es nach ihm? Klingt es nach seinem Charakter? Hat Gott schon vielleicht etwas Ähnliches oder schon einmal etwas zu mir gesagt oder getan? Macht das Sinn? Habe ich von anderen diesen Zeugnis gehört? Habe ich von anderen Ähnliches oder vielleicht sogar genau das Gleiche gehört? Bestätigt das sich? So können wir prüfen, ist und Gottes Stimme hören, lernen und erkennen lernen. Johannes 7,17, Jesus sagte, wenn jemand Gottes Willen oder seinen Willen tun will, also er setzt es um, wird er dann erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder aus mir selber. Und anders gesagt, willst du wissen, ob das jetzt Gott ist? Geh mal einen Glaubensschritt und prüfe es. Probier es aus. Erstmal klingt es nach Jesus. Bitte, wenn du hörst etwas wie töte deine Nachbarn, klingt das wie Gott? Klingt das wie Jesus? Nein, dann brauchst du kleine Glaubensschritt zu gehen. Okay? Das muss ganz klar sein. Aber wenn es klingt wie Jesus, es ist etwas, was anderen auch hören. Es ist etwas, wo du denkst, hey, das sehe ich auch in der Bibel. Diesen Prinzip ist irgendwie auch da. Dann kannst du sagen, jetzt wage ich einen Glaubensschritt. Ich werfe das Netz auf die andere Seite. Es macht keinen Sinn. Es ist vielleicht unmöglich. Ich habe keine Kraft dazu. Ich habe Angst. Was sagen die anderen mir? Oder was auch immer es ist. Aber jetzt geht es um nicht sehen, sondern glauben. Und dann wage einen Glaubensschritt und prüfe es. Jesus hat kein Problem, wenn du denkst, es ist ihm und du wagst einen Glaubensschritt und es ist doch nicht, was er wollte. Er hat gesagt, hey, toll, dass du Glauben ausprobiert hast. Halleluja, du hast es richtig gemacht. Auch wenn alles hier auf die Erde falsch aussieht. Du hast es richtig gemacht, weil du es im Glauben gemacht hast. Weil du ihn versuchst zu erkennen und ihn suchst. Glauben ist nicht das Sehen, nicht das Sichtbare. Es ist das Vertrauen in Gott und die Vertrauens. Also wage es. Und wenn es Fehler ist, Halleluja, du hast Glauben und du hast es gewagt. Und Gott feiert dich an und sagt, yes, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Halleluja. Anderen vielleicht sagen, was hast du denn gedacht dabei? Und anderen denken vielleicht Schlechtes über uns. Aber unser Vater im Himmel denkt Tolles über uns. Wer ist wichtiger? Ups, eine Frage da. Will ich die Anerkennung von Menschen oder will ich die Anerkennung von Gott? Okay, wir gehen weiter. Seine Stimme, Vertrauen, lernen, prüfe es in Glaubensgeschichten. Johannes 21, gehen wir noch einfach einen Schritt weiter. 9-14. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer schon vorbereitet, auf dem Fisch gebraten würde. Und dazu gab es dann auch Brot. Also Jesus kann immer noch einfach Fisch und Brot einfach so irgendwie machen. Cool. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt, sagte Jesus. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Und Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Ich finde es toll. Jesus dient uns. Er möchte Gemeinschaft, Beziehung. Er möchte einfach mit uns sein. Und das ist der nächste Punkt über Nachfolge, was wir hier lernen. Die Jünger mussten das auch lernen. Dienst für Gott entsteht aus Gemeinschaft mit Christus, nicht andersrum. Da ist die Kraftquelle. Jesus möchte uns dienen. Es ist zuerst eine liebevolle Beziehung. Es ist nicht, Gott, Jesus, ist nicht auf unseren Dienst angewiesen. Er hat Fisch und Brote aus dem Nix wahrscheinlich wieder einfach mal so gemacht. Er hatte alles schon vorbereitet. Er hatte ein Frühstück da. Und er sagte, komm, bring deine die Fische, die er auch eigentlich durch ein Wunder versorgt hatte. Du kannst die auch ein bisschen so bringen. Aber die waren schon fertig. Und dann kommt er, sie sitzen wieder mal so rum, also wie ein Abendmahl am Strand. Und er bringt und teilt Brot und Fisch und dient ihnen. Und wahrscheinlich reden sie einfach ganz wie Kumpels und Freunde und freuen sich über eine Mahlzeit zusammen. Also ich freue mich im Picknick am Strand, das ist immer toll. Und sie haben ich gehe davon aus, dass sie eine richtig gute Zeit hatte. Jesus ist nicht angewiesen, dass ich tue irgendeinen Dienst. Er kann so machen und der Dienst ist erfüllt. Ich erlebe das auch in der Arbeit an der Tüte, die wir machen. Und ich habe so ein Privileg, da zu sein. Und es ist Jahre ein und Jahre aus, wo du gibst und du sagst und du hast gute Gespräche und du denkst die nächste Woche, hey, können wir weitermachen? Und die dann, oh, okay, wir zwei Schritte zurück, okay. So, und man denkt, okay, wo ist die Frucht und wie ist das? Und wir feiern über die Mini-Siege. Also wirklich die Mini, nicht kleine, sondern Mini-Siege. So, hey, der hat Hallo gesagt und mich begrüßt. Das ist ein Sieg. Na? Also Minisiege, wir feiern über das. Wir feiern über die Herzensveränderungen, Verwandlung, die jahrelang brauchen. Wir feiern das und das ist Gottes Werk, nicht meiner. Und trotzdem hören wir von Leuten eine Geschichte. Gab es einen Mann namens Axel. Und Axel haben wir jahrelang gekannt, jahrelang mit ihm gesprochen. Manchmal war er richtig aggressiv und manchmal war er offen. Wir haben mehreres gesprochen. Er wollte meistens nichts mit Jesus zu tun haben, aber er hat ab und zu mal einfach mal respektvoll zugehört, sage ich mal. Und wir haben dann miteinander einfach mal Brot geteilt und waren einfach da und für ihn gebetet, wenn er offen dafür war. Und die meiste Zeit war er nicht. Dann haben wir für Monate lang Axel nicht gesehen. Nichts von ihm gehört, keiner wusste, wo er war. Ich dachte, okay, vielleicht ist er im Knast, ich habe keine Ahnung. Irgendwann kriege ich ein Telefonat. Ich habe keine Ahnung, wie er meine Nummer gefunden hat. Aber ich bekomme einen Anruf. Es ist Axel. Und er ist im Krankenhaus, im Johannesstift. Er lag monatelang ins Koma wegen einer Blutvergiftung. Und sie müssten sein Bein amputieren. Und als er im Koma lag, hatte Jesus begegnet. Er wachte auf und war Christ. Und er ruft mich an und sagte, ich habe Jesus kennengelernt. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich habe keine Ahnung das. Und er war so glücklich, dass er lebt. Und er sagte, mein Bein ist mir egal. Ich habe Jesus. Was haben wir gemacht? Nicht viel. Wir waren da und er wusste, wen er anrufen könnte. Und das ist nicht nichts. Aber Gott ist nicht angewiesen auf unseren Dienst, dass wir das Richtige sagen oder sonst was. Er kann zum Coma-Patient gehen und sagen, was ist, und sich offenbaren. Was er will, ist Partnerschaft. Was er will, ist Beziehung. Was er will, ist, er sagt, komm und frühstücke mit mir. Komm und sei einfach mit mir in Beziehung. Das ist Nachfolge. Es ist nicht immer den Dienst zu tun, sondern einfach in Beziehung zu sein mit Jesus Christus persönlich. Mit ihm zu essen und dienen lassen, dass er dir dient. Ihn dienen lassen. Das ist Nachfolge. Dienst entsteht aus Gemeinschaft mit Christus. Ich habe es nicht in dem PowerPoint, weil ich wollte nicht die Zeit einfach mal überspringen, aber gerade dann im Anschluss gibt es dieses Austausch mit Petrus und die Wiederherstellung von Petrus. Es ist nicht geschehen in irgendeiner Predigt. Es ist nicht geschehen, die Wiederherstellung von Petrus und dass er wieder Petrus ruft und sagt, na, kümmere dich um meine Lämmer, meine Schafe. Und Petrus quasi wieder aufrichtet und sagt, ja, du bist immer noch Petrus, du bist immer noch mein Jünger, du bist immer noch den, wo ich meine Gemeinde aufbaue, auf diese Glauben, den du auch hast. Na? Alle diese Wiederherstellung ist nicht geschehen im Dienst. Es geschah nicht, dass Petrus irgendwas beweisen könnte oder zeigen könnte oder wieder gut machen könnte. Es ist geschehen am Frühstückstisch mit Jesus. Einfach in Gemeinschaft, im Sein, in Freundschaft. Egal, wie weit du mal vielleicht gefallen bist, Jesus erwartet nicht, dass du alles wieder gut machst. Oder dass du jetzt eine Drogenabhängigkeit abgibst. Oder dass du jetzt einfach mal die Vergebung hast und keine Bitterkeit mehr hast. Oder dass du, er erwartet, dass du dein Herz gibst. Und dass du in Beziehung mit ihm einfach zu ihm kommst. Frühstücke mit ihm. Und daraus, dann wird eine Veränderung kommen. Dann wird eine Wiederherstellung. Dann wird eine Befreiung. Dann wird, weil es ist in ihm und in der Beziehung mit ihm und nicht in Dienst. Der Dienst ist eher, wo wir Fehler machen. Wir wachsen durch den Dienst, aber wir werden geheilt, wir werden wiederhergestellt, wir werden bestätigt, wir werden Kraft empfangen in der Beziehung. Der Dienst entsteht aus Gemeinschaft. Das ist eine Jüngerschaft. Und dann die letzten zwei Verse und das letzte Punkt für Jünger, für wie die Nachfolger, also was bedeutet es, Jesus nachzufolgen, lernen. Direkt in Anschluss von dieser Wiederherstellung, er spricht mit Petrus ganz persönlich, na, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, kümmere dich darum, du liebst mich, ich weiß, wir fangen wieder an. Und dann sagt er, doch, wenn du alt bist, so wenn du jung warst, du hast getan, was du wolltest, doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. Und mit dieser Aussage bestätigt Johannes direkt im nächsten Satz. Aber das war zu der Zeit tatsächlich wie eine Art Redewendung. Wenn du sagst, du wirst deine Hände ausstrecken und anderen werden dich so hinführen, das war sehr klar Hindeutung auf eine Kreuzigung. Also Jesus sagt sehr klar zu Petrus, das, was du, wo du vorher mich verleugnet hast, und nicht konntest auch mit mir in den Tod gehen, du wirst. Das wird kommen. Du wirst gekreuzigt. Du wirst verfolgt. Du wirst leiden, weil du mir zugehörst. Aber guck mal, wo die Betonung liegt. Die Betonung liegt nicht auf, du wirst immer sterben und gekreuzigt werden, sondern so deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott zu verherrlichen. Also Jesus offenbart das, nicht um Petrus Angst einzujagen, sondern um zu sagen, ich stelle dich wieder her. Und wo du vorher versagt hast, ich stelle dich wieder her, du wirst es. Und du wirst mich verherrlichen. Nachfolge ist keine blinde Nachfolge. Jesus erwartet nicht von uns, dass wir einfach glücklich und mit einer Maske durch den Tag gehen und nicht wissen, dass es manchmal auch schwere Tage gibt. Und manchmal auch ein Leidensweg ist. Manchmal Leute haben was gegen uns, wenn wir Christen sind. Manchmal haben wir schwere, einfach mal Lasten in dieser Welt. Es ist keine blinde Nachfolge. Es ist auch nicht leichtfertig. Nachfolge ist Hingabe. Wie Matthäus 16, Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, wer mein Jünger sein will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Es ist ein Tod, ein Sterben zu unserem Willen, zu unseren eigenen Wünschen und ein wohlhabendes Leben. Nachfolge ist auch ein Sterben. Ich bin dankbar, dass heutzutage ist es nicht, zumindest in Deutschland, nicht unbedingt so üblich, Christen zu kreuzigen. Ich habe wahrscheinlich nicht diese Ruf wie Petrus. Und dennoch gibt es Sachen, wo ich sterben soll. Meine eigenen Wünsche, Begierden, meine eigenen Träume. Und dann gibt es auch Menschen, die manchmal Jesus nicht mögen oder Jesus in mir ablehnen und deswegen sind sie gemein zu mir. Ich bin auch angespuckt worden und ich habe auch mal ein paar Sachen so abgekriegt. Aber darum geht es nicht, um was ich leiden muss, sondern wisst ihr, wenn wir leiden, wenn wir Schmerzen haben und zu Gott gehen in diese Gemeinschaft, es verherrlicht Gott. Es verherrlicht ihn. Er sagt in den Psalmen, kostbar in seine Augen. Kostbar in seine Augen sind den Tod seiner Kinder. Tatsächlich, das klingt ein bisschen komisch. Du denkst, hä? Du magst es, wenn wir sterben? Nein, wenn du den Kontext liest, das ist es kostbar, weil er sieht ein Leben, was ihm hingegeben ist. Und ob es durch Verfolgung oder was anderes, aber wenn sie sterben im Glauben, er sieht nicht nur, hey, die kommen dann zu mir, sondern er sieht auch das Zeugnis für den anderen und dass es ihn verherrlicht hat. Es ist eine Ehre. Wir haben gesagt, wir haben gesungen heute, wir wollen dich ehren. Ja, will ich. Hilf mir. Hilf mir, weil ich will auch nicht sterben. Ich will nicht verfolgt werden. Ich möchte das nicht. Ich möchte dieses Leiden und Schmerzen nicht. Und dafür brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Das war das große Unterschied in Petrus. Von vorher und nachher. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist am Pfingsten. Am Predigt ohne Ende. Und er hat viel gelitten. Und wurde gekreuzigt. Aber er hatte der Heilige Geist. Der Kraft des Heiligen Geistes, die ihm geholfen hat, das auszuhalten. Nachfolge ist nicht, wo wir das alleine in unserer Kraft schaffen. Es bedeutet manchmal Leiden und Sterben und nicht alleine, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hilft uns in dem Moment. So, wir müssen keine Angst haben vor Leiden, keine Angst haben vor, was kommt. Manchmal haben wir immer noch ein bisschen so Bedenken, das ist klar, ich habe das manchmal. Aber wenn ich mit dieser Perspektive, Jesus lebt, er ist auferstanden, er lebt und ist heute am Wirken, denn auch wenn ich sterbe, ich weiß, dass es verherrlicht ihm und er wird wirken. Und darum geht es, welche Perspektive ich habe. Erwarte ich das Kommen Jesu. Nicht nur am Ende der Weltzeit, sondern heute, jetzt, in meinem Leben, in meiner Familie, Arbeitsplatz oder wo auch immer ich bin, erwarte ich das. Im Leben und im Sterben Jesus folgen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wenn Christus einen Menschen ruft, dann heißt er ihn kommen und sterben. Also wenn heutzutage Deutsch Dietrich Bonhoeffer sagt, wenn Christus dich ruft zu seiner Nachfolge, dann ruft er dich und sagt, herzlich willkommen zu sterben. Komm und sterbe und empfange meinem Leben. Echtes Leben, neues Leben. So, als letztes habe ich nur ein paar Fragen, die ich gerne mal einfach mal stellen will, die uns einfach mal helfen, ein bisschen das persönlich anzuwenden. Nimm das mit, denke darüber nach. Aber Nachfolge ist nicht mehr das Sehen, sondern Glauben und Vertrauen in der Beziehung zu Jesus. Wo schaffst du in deinem Alltag Raum für echten Begegnung mit Jesus? Echten Begegnung, nicht einfach Tradition oder Pflicht, weil ich meine Bibel lesen muss, sondern mit Erwartung zu ihm zu kommen, mit ihm einfach mal zu reden, als ob er wirklich da ist. Denn er ist real da, auch wenn es der Form seines Gegenwarts anders ist als damals. Wo fordert Jesus mich gerade aus, zu vertrauen, obwohl ich nicht sehe? Wo ist diese Herausforderung, einen Glaubensschritt zu nehmen, obwohl ich es noch nicht sehe? Erkenne seine Stimme und prüfe sie durch diese Glaubensschritte. Und eine Frage da drin hilft mir, wenn ich denke, na, klingt es nach Jesus? Passt es seinem Wort? Passt es der Charakter, den ich schon weiß durch sein Wort? Aber dann stelle ich auch die Frage, kann ich in Glauben so einen Schritt gehen? Und wenn ich denke, okay, ich nehme diesen Glaubensschritt und auch wenn es falsch ist, wenn ich dann vor Gott stehe, ich habe trotzdem Frieden. Kann ich, wenn ich Rechenschaft vor Gott abgebe, mit gutem Gewissen sage, okay, auch wenn das falsch ist, ich habe diesen Schritt gemacht im Glauben und es ist nicht irgendwie gegen sein Wort oder sein Wille. Und wenn ich Frieden darüber habe, boah, dann probier es aus. Geh mal raus, auf dem Wasser, tu es. Wenn dein Herz dich nicht verurteilt da, wenn der Geist in dir nicht verurteilt das, kannst du das vor Gott im Frieden sein, dann mach diesen Glaubensschritt mit Augen auf ihm. Wo ruft Jesus mich, ihm treu zu bleiben, auch wenn es mich etwas kostet, auch wenn es schwer ist, auch wenn vielleicht Leute mich nicht mögen dafür. Hingabe kostet. Anbetung ist ein Opfer. Opfer ist kostet. Sein Tod, sein Sterben. Aber ein Sterben, um neues Leben zu empfangen. Lass uns das in Erinnerung. Ich finde es schon krass. Jesus sagte zu Petrus, du wirst gekreuzigt. Und dann direkt danach sagt, so folge mir nach. Er ruft uns nicht weg von Schmerzen manchmal. Er ruft uns durch, weil er schon auferstanden ist und den Sieg darüber hat. Und sagte, folge mir vielleicht in den Tod, vielleicht in den Schmerz, vielleicht in der Verfolgung nach. Und du wirst mich auch in der Auferstehung folgen. Das ist ein wunderbarer. Jesus ist auferstanden. Er kommt. Und er kommt heute. Ich will ihn nicht verpassen. Er lebt und wirkt. Amen. Nachfolge heutzutage. Amen.